Hallo. Schönen guten Abend im Kepler-Salon. Mein Name ist Andreas Kumpf und ich habe jetzt dort die schöne Aufgabe zugeteilt bekommen, eine kurze Einführung zu dem heutigen Abend hier zu halten. Es ist eine Buchpräsentation, Lesung. Das Buch hat, um das es geht, hat der Herr ganz links außen geschrieben, Klaus Stimeda bzw. J.M. Stim. Diesen doppelten Namen, das werden wir heute sicherlich noch besprechen. Das Buch heißt auf alle Fälle, hat einen eindeutigen Titel, das heißt, hier ist Berlin. Die Stadt, um die es geht, steht schon im Namen des Buches, im Titel des Buches. Und meinen Auftrag hier verdanke ich eigentlich der Bekanntschaft mit Klaus Stimeda, den ich bei der Zeitung Datum, bei dem Magazin Datum kennengelernt habe, für das ich schreiben durfte. Und Klaus Stimeda war zu der Zeit der Herausgeber und Chefredakteur. Sprich, er hat diese Artikel immer redigiert, die ich ihm vorgeworfen habe. Das ist heute der siebte Abend von Hier ist Berlin auf einer Europatournee, um das mal so zu sagen. Das Buch wurde Anfang März diesen Jahres in New York präsentiert, wo Klaus mittlerweile lebt. Vorher war er 2 Jahre in Berlin. Ich werde jetzt mal beginnen, ein paar biografische Sachen zu Klaus Stimeda zu sagen. Klaus Stimeda, das werden Sie auch heute noch merken, ist ein Innviertler. Er kommt aus Obernberg am Inn, hat seinen, das ist so. Er hat seinen Weg zuerst nach Wien geführt. In Wien hat seine journalistische Karriere bei Format begonnen. Da warst du Außenpolitikreporter meines Wissens nach, und Klaus Stimeda war für das Format, und zwar in der guten Zeit des Formats, ganz am Anfang, sehr viel in Kriegsgebieten dieser Welt unterwegs. In Afghanistan, in Sierra Leone. Wo findet es jetzt? Im Kosovo, im Irak, Tschetschenien, Nordirland, überall dort, wo es brenzlig war, war auch Klaus. Er hat mir das oftmals erzählt, wie man sich verhält in Kriegsgebieten, dass einem nichts passiert. Das ist so eine Frage, die ich ihm heute nach auch nochmal stellen werde, weil ich finde die Antwort immer sehr bemerkenswert. Kriegsgebiet vom Format war Klaus Stimeda, der Weg hat dann geführt zum Falter. 2 Jahre beim Falter, später auch noch beim Standard in der Sportredaktion. Zuerst ein Interview mit Yasser Arafat und dann, wer war gerade Trainer bei der SV Ried? Irgendwie so.
Ich glaube, das war dieser voll wahnsinnige Ungar. Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, der vorher beim Sportclub war.
Okay, auf alle Fälle ein ziemlicher wechselnder Gesprächspartner bin in kürzester Zeit. Klaus Stimeda wollte dann seine eigene Zeitung machen und hat deswegen 2003 das Monatsmagazin Datum gegründet, das er dann herausgegeben und geleitet hat als Chefredakteur bis 2008. 2008 ist der Klaus nach Berlin gegangen und hat ordentlich viel Eindrücke dort gesammelt. Ich habe ihn zweimal dort besuchen dürfen und es waren immer sehr intensive Tage. Ich war dann wieder sehr froh, wie ich wieder nicht mehr in Berlin war. Aber ich habe sehr viel gelernt dort. Sehr viel steht auch sicherlich in diesem Buch. Dann ist Klaus weitergezogen nach New York und dort lebt er jetzt eigentlich seit 2009. Genau, für 2 Jahre.
2010. Okay. Jetzt sind es fast schon wieder 2 Jahre.
Okay. Aus New York hat er uns den Herrn links neben mir mitgebracht, der die Einführung zu seinem Buch geschrieben hat, Tim Moore. Tim Moore ist Amerikaner, lebt heute in Brooklyn, New York. Er hat Mediavistik an der Yale-Universität studiert, ist dann nach Berlin gegangen für 7 Jahre und hat aber mit seinem Studium insofern nichts angefangen, als dass er dann als DJ gearbeitet hat die ganze Zeit. Ja. Tim Moore ist Journalist und Übersetzer. Man kennt ihn vielleicht, das bekannteste Buch, das er übersetzt hat hier im deutschsprachigen Raum, ist Feuchtgebiete von Charlotte Roche. Er hat aber auch als Ghostwriter für 2 Bestseller im amerikanischen Raum gearbeitet. Das eine ist die Autobiografie des ersten Bassisten von Guns N' Roses, Duff McKagan. It's So Easy and Other Lies. Und ein kürzlich erst erschienenes Buch von Gil Scott Heron, dem Hip-Hop-Pionier, kann man das so sagen, auch ein bisschen, ja, Hip-Hop-Pionier, The Last Holiday. Im Augenblick recherchiert oder arbeitet er gerade an einem Roman über die DDR. Es ist ein Sachbuch, ein Sachbuch über die DDR-Punkrock-Szene. Ich denke, das war's, oder? Also, das ist Einführung. Das Buch Hier ist Berlin ist ein Essay, sollte man vielleicht dazu sagen. Und zum weiteren Ablauf des Abends ist es so, dass es zuerst mal, wir steigen jetzt mit einem kurzen Film ein, dann liest Tim ein Gedicht vor von Klaus auf Englisch, dann wird man Klaus' Stimme da lesen, hören, dann Tim noch einmal auf Englisch, dann den Klaus nochmal auf Deutsch und dann stelle ich ein paar Fragen. Danke.
Danke fürs Kommen. Das dauert jetzt ein paar Sekunden, bis dieses Video anfängt, aber wir haben es zuerst getestet, das soll funktionieren. Danke, Andi. Der Andi hat erst vor ein paar Minuten erfahren, dass er die Einführung hier halten muss und angesichts dessen hat er das super gemacht. Ja. Okay, wir haben uns vorher genau über diesen Fall unterhalten. Ja. Es passiert immer irgendwas. Ja. Einmal findet man sich auf dieser Tour wieder und 30 Leute stehen da und wollen ein Buch kaufen und der Autor hat seinen Kugelschreiber vergessen. Am Tag danach funktioniert das Video und die Bilder funktionieren.
Hey, okay. Now, take your pills and hey, now, make your breakfast. Hey, now, comb your hair and off to work. Crash, land, no illusions, no collision, no intrusion, my run away. I know what I am. Shake
Wir fangen mit einem Gedicht an. Das heißt also The Last Neighborhood und war, wie gesagt, auf Englisch von Ihnen geschrieben. Das ist eine Art Hommage an ein Gedicht namens The Last Bar von US-Autor Nick Toshes. I know the dirty secret of why and how the gentrification con went down. It doesn't matter. What matters is that there's still a neighborhood on this doomed continent they used to call the old world, where people and art still matter. One last place in this dying Hicktown mall that used to be Berlin, where you can go, sit down, order a drink, light up, and never know what's coming next. Where the most beautiful girls won't let you stay unless you're willing to be lucky. A place at the edge of a huge sea of concrete, steel, and grass, where people still celebrate their births and mourn their dead together, and where at the end of the day, gorgeous Dave and Mama Mariko take care of you, while Boss Lemke, Tall Jansen, and Big Man Lange's wrecking crew make sure you don't have to spend another night relying on the comfort of strangers. I used to call it the last neighborhood in Berlin. Now that London, Paris, and even New York have folded, I call it the last in the world, period. Meet you there, baby. Meet you there.
Tell the story of how I came up with the book. Okay, ganz kurz zum Hintergrund, warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe. Ich habe vor ziemlich fast auf den Tag genau 4 Jahren eine Buchpräsentation von meinem letzten Buch in New York gehabt und bin halt dort durch die Buchläden irgendwie gezogen und bin dabei auf ein Essay gestoßen. Ich hatte vorher noch nie sowas in der Art gelesen und der Name dieses Buchs war Here is New York. Ja, und dann habe ich mich halt ein bisschen erkundigt und bin draufgekommen, dass das in den USA ein ziemlicher Klassiker ist. Das ist ein Text, der im Jahr 1949 geschrieben wurde, aber bis heute als gültiger Text sozusagen über New York gilt, ja, obwohl er schon dermaßen alt ist. Und ich hatte genau zu dieser Zeit, als ich diese Buchpräsentation in Manhattan hatte, genau zu der Zeit bin ich nach Berlin gezogen. Also ich bin zurück, noch einmal nach Wien und bin mehr oder minder volé nach New York gezogen, nach Berlin gezogen. Und ich hatte immer diesen Text im Hinterkopf, ja, und diesen, wie man sozusagen, wie man eine Stadt in sowas festhält. Ja. Und ich hatte nicht wirklich vor, ein Buch über Berlin zu machen, aber ich habe mir dann eine Strategie zurechtgelegt, wie ich mir, das wollte ich sowieso machen, okay, ich ziehe da jetzt hin und ich muss mir jetzt diese Stadt für mich erarbeiten. Ja, ich muss das jetzt für mich entdecken. Und meine Strategie war, ich bin immer an die Endstationen der U-Bahnen und S-Bahnen gefahren und bin von dort zu Fuß nach Hause gegangen. Also diejenigen von euch, die Berlin ein bisschen kennen, die wissen, dass von Spandau nach Neukölln ein ordentlicher Meter ist. Aber ich habe das einfach ziemlich konsequent durchgezogen innerhalb dieser 2 Jahre und bin halt durch diese Stadt gerannt. Immer noch nicht mit einem konkreten Vorhaben, aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich so viele Eindrücke und so viele Dinge. Ich habe mich dann immer am Abend nach diesen Ausflügen hingesetzt am Tresen meiner Stammkneipen in Neukölln und habe das so alles aufgeschrieben, ja, was mir so tagsüber alles untergekommen ist. Und dann habe ich gedacht, irgendwann kann man es irgendwann mal brauchen, ja. Und ja, und als dann irgendwie festgestanden ist, dass bitte? Ja, ja. Nein, als dann festgestanden ist, dass ich nach New York ziehen werde, okay, scheiß drauf, jetzt mache ich es. Ja? Und das war insofern auch super für mich, weil ich dann auch den Abstand hatte. Ja? Weil es ist ja, das kennt wahrscheinlich auch jeder von uns, manchmal braucht einen räumlichen wie einen geistigen Abstand, um gewisse Dinge einfach einordnen zu können, für einen selber. Ja? Und ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das geschrieben. Und so hatte sozusagen eine ganz klare Vorlage, ja, diese, eine Blueprint, das war eben Here is New York, und habe eben auch ein paar Ideen daraus, ja, also Here is New York beginnt auch mit den Worten, the gifts of New York are loneliness, the feeling of loneliness and privacy, ja, und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, das war sozusagen die Arbeitsbasis, ja, und ich habe sozusagen ein paar Ideen einfach wirklich gestohlen, ja, und habe mir gedacht, okay, was, wenn das für New York gilt und auch noch immer gilt, ja, wie ist das mit Berlin, ja, und da, aber es war insofern dann, es ist insofern dann doch ein ganz anderer Text geworden, weil was, also der Autor heißt E.B. White von Here is New York, und der hat damals schon, als dieser Text erschienen ist, 1949, der hat nicht das New York beschrieben von 1949, sondern der hat damals schon gar nicht mehr dort gewohnt, seit über 10 Jahren, sondern auch so ein, das New York, das er noch in Erinnerung hatte. Ja, also ein sehr nostalgischer Text, in gewisser Hinsicht auch für viel Verklärung. Und ich habe mich halt immer bemüht, dass ich über das Hier und Jetzt schreibe. Ja, so das, was ich sehe, was ich beobachte, wie ich es einordne. Und insofern, es gab eine ganz klare Vorlage, aber es ist, wie gesagt, der Hauptunterschied besteht in dem, dass ich mich halt immer bemüht habe, dass ich im Hier und Jetzt bin. Ja. Okay, das war der Grund, warum ich das jetzt hier so lese. Hier ist Berlin. Die Geschenke Berlins sind Zeit und Raum. Menschen, die zum ersten Mal in die Stadt kommen, erkennen diese Geschenke als erstes und ungeachtet dessen, ob sie sie schätzen oder nicht, sind sie davon zunächst so irritiert wie erstaunt. Während Berlins Angebot an Menschen, Waren und Kultur heute dem jeder anderen Großstadt der Welt entspricht, ist das Tempo, in dem es sie offenbart, ungleich langsamer. Die gleiche Irritation wie über die offenbare Gemächlichkeit, mit der die Dinge hier ihren Gang gehen, befällt den erstmaligen Berlin-Besucher angesichts der ständigen Offenheit seines Blicks. Egal wo er sich niederlässt, auf der Sitzbank einer Bushaltestelle, auf einer Wiese im Park, auf der Terrasse eines Restaurants oder Cafés. Immer gibt es mindestens einen Winkel, an dem das Auge freie Bahn hat, Orte freilegt, die nahe scheinen, aber in Wirklichkeit weit, weit weg sind. Berlin-Besucher aus anderen großen Städten kommen damit oft nicht zurecht. Zu sehr haben sie sich an das eingeschränkte Blickfeld von zu Hause gewöhnt und viele von ihnen schätzen diese Einschränkung, weil sie ihnen Ordnung gibt und Halt. Berlin tut einem diesen Gefallen nicht. Es ist, obwohl hinter jeder Ecke der Horizont lauert, unübersichtlich und unlogisch und von keinem irdischen Punkt aus vollständig überschaubar. Dementsprechend verhält es sich auch, wenn sich der Tourist in Berlin auf die Suche nach dem Zentrum macht. Auf die Frage danach erntet er bei den Einheimischen ein Achselzucken, beziehungsweise, wenn er Glück hat, eine Nachfrage, wohin er denn genau will. Berlin kennt eine geografische Mitte, aber anders als in anderen großen Städten entspricht deren Lage nicht seinem Zentrum. Es gibt keine Innenstadt, kein Up, Mid, Down oder Overtown, keine natürlichen oder von Menschenhand geschaffenen Grenzen, die seinen Kern schützen und seine Ränder zu solchen herabsetzen. Es gibt keine Stadt der Welt, die demokratischer ist, allein aufgrund ihrer Anlage. Berlins Mitte ist gleichberechtigt mit seiner Peripherie. Unter den Linden und die Friedrichstraße mit den Altstadtgassen von Köpenick und Spandau. Das Hansaviertel mit der Karl-Marx-Allee. Die Reichstagswiese und der Volkspark Friedrichshain mit dem Tempelhofer Feld und dem Charlottenburger Schlosspark. Die Müggelberge mit dem Wannsee. Der Pariser Platz und der Gendarmenmarkt mit den Hinterhöfen von Tegel und Marzahn. Warum kommen die Menschen heute nach Berlin? Anders als in Paris, London oder New York braucht es keine materiellen oder immateriellen Voraussetzungen, um hier zu leben. Wer nach Berlin kommt, muss sich seinen Platz nicht erarbeiten, nicht verteidigen, sich sein bloßes Dasein nicht erkämpfen. Das neue Berlin, wie ich die Stadt nennen möchte, wie es sie seit 1989 gibt, ist der letzte Ort in der westlichen Welt, der alles zulässt, zu nichts zwingt und alles verzeiht. Die Einlösung des sozialistischen Versprechens ohne realen Sozialismus, dessen Ende hier eingeläutet und besiegelt wurde. Ich sitze am Fenstertisch einer Bar in der Wrangelstraße in Kreuzberg, die, wie fast alle in diesem Viertel, auch tagsüber geöffnet hat. Aus der Ferne klingt das Rad einer U-Bahn, die Richtung Oberbaumbrücke fährt. Gleich wird sie die Spree überqueren und ihre Fahrgäste in den Bahnhof Warschauer Straße entlassen, ihre Endstation im Osten der Stadt. Der Tageskellner kassiert seine letzte Runde. Nachdem er sich vergewissert hat, keinen der um diese Zeit noch wenigen Gäste übersehen zu haben, lässt er sich von seiner Ablösung einen Cognac geben. Am Tresen sitzen eine Handvoll Franzosen, die zu spät bemerkt haben, dass es hier keinen WLAN gibt und jetzt ratlos und schweigend Kaffee trinken, vor sich ihre nutzlos gewordenen Laptops. Ein von Kopf bis Fuß schwarz gekleidetes Mädchen mit blauem Haar und schweren Stiefeln, die knapp bis über ihre Knie reichen, kommt durch die Tür und stellt sich am Tresenrand auf. Unterm Arm hält sie einen Pappkarton. Sie begrüßt die Barkeeperin und fragt, ob sie auf dem halben Dutzend willkürlich übers Lokal verstreuten Tischen Flugzettel verteilen darf. Das Mädchen fischt einen aus dem Karton und gibt ihn der Barkeeperin zum Lesen. Die Frau wirft einen kurzen Blick darauf, dann nickt sie, ohne aufzuschauen. Das geht in Ordnung. Danke. Das Mädchen macht sich an die Arbeit und schon ist es verschwunden. Während ich zwei jungen Türken hinterher schaue, die sich draußen im Spaß beschimpfen, während sie die Straße hinunterlaufen, scheiß Opfer, ich fick deine Schwester Kanacke, merke ich, dass sich der Geruch abgestandenen Rauchs, der sich in die Sofas und Polstersessel des Cafés gefressen hat, die unsichtbare Zeugenschaft zahlloser Tage und Nächte, in denen sich ja Menschen näher kamen, mit einem Schlag verzogen hat. Bis mir klar wird, dass es an meinen eigenen und den von den anderen Gästen unablässig erzeugten frischen Rauchschwaden liegt, die die alten ersetzen. Die meisten Gäste trinken ihr erstes Bier oder den ersten Wein des Tages, sie lesen die Tages- und Stadtzeitungen, schauen der Sonne beim Untergehen zu und den Obst- und Gemüsehändlern gegenüber, die sich aufs Abendgeschäft vorbereiten. Jeder für sich, jeder allein, aber geborgen unter Menschen. Manche lesen die Flugzettel, die das Mädchen verteilt hat. Unter der Überschrift "Nie wieder" wird auf ihnen zur Teilnahme an einer Demonstration gegen Polizeigewalt, Krieg und Faschismus aufgerufen. Anders als vor der Einsamkeit gibt es vor der Vergangenheit kein Entkommen in Berlin. Es hat sich zu viel ereignet, als dass sie einen irgendwo in Ruhe lassen würde, die Ältere, die Jüngere und manchmal auch die Zukünftige. Zwei Weltkriege nahmen hier ihren Ausgang, das größte Verbrechen wurde beschlossen, das die Menschheit je erlebt hat, und ein Bauwerk errichtet, dessen Zweck allein darin bestand, Millionen einzusperren. Märtyrer und Mitläufer, Opportunisten und Widerständler, Revolutionäre und Konterrevolutionäre. Seit ihrer erstmaligen Ernennung zur Hauptstadt der Deutschen hat sie alle gesehen und alle haben sie gesehen. 4,5 Kilometer nordwestlich von meinem Sitzplatz am Fenster der Bar ließ Wilhelm Marr die Propagandaschrift "Der Sieg des Judentums über das Germanentum" drucken. 7,5 Kilometer westlich sprach ein Strafgericht den armenischen Studenten Sogo Montelieri an für den vorsätzlich begangenen Mord am türkischen Großvezier Mehmet Talat frei. 5 Kilometer westlich stritt der lungenkranke Mark Twain mit Kaiser Wilhelm II. Über die Rentenprivilegien deutscher Soldaten und mit dem Finanzamt über die tatsächliche Höhe seiner Einkünfte. 4,5 Kilometer nordwestlich gab der Teenager Francis Bacon in einer Hotelsuite den amorösen Avancen seines Onkels nach und lernte, sich als Frau zu schminken. 6,5 Kilometer südwestlich erpresste der Boulevardjournalist Samuel Wilder, der sich den Lesern seiner Zeitung gegenüber als Expertin für Mode, Kosmetik und Gesundheit ausgab, von einem Produzenten die Finanzierung seines ersten Spielfilms. 10,5 Kilometer westlich kämpfte der junge Walter Benjamin mit exzessiver Lektüre gegen seine Einsamkeit. 11 Kilometer westlich kaufte sich der vom Reporterberuf träumende Helmut Neustädter seine erste Kamera, mit der er vor allem attraktive Mitschülerinnen fotografierte. 12,5 Kilometer westlich setzte sich Dietrich Bonhoeffer an seinen Schreibtisch und schrieb seinem Vorgesetzten einen Brief, in dem er die Übernahme einer eigenen Pfarre wegen des Ausschlusses nicht-arischer Kollegen aus seinem Berufsstand ablehnte. 20 Kilometer südwestlich beschlossen 15 hochrangige Bürokraten und Militärs unter der Führung von SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich die Auslöschung der Juden Europas. 4,5 Kilometer nordwestlich gründete Bertolt Brecht in jenem Teil Deutschlands ein Theater, den er nach seiner Rückkehr aus dem kalifornischen Exil für den besseren hielt. Einen Dreiviertelkilometer südlich spielten die einstürzenden Neubauten ihr erstes Konzert. 5,5 Kilometer westlich ging Peter Falk mit einem Engel spazieren. Es liegt an diesen Geschichten, dass viele Menschen dem neuen Berlin misstrauen. Und jeder einzelne Grund für dieses Misstrauen ist so nachvollziehbar wie legitim. Allen voran misstrauen Berlin die Deutschen, weil sie am besten wissen, dass Berlin immer Deutschland, Deutschland aber selten Berlin war. Bis heute kommen landesweit durchgeführte Umfragen zum selben Ergebnis. Die Mehrheit der Deutschen sieht Berlin als de facto autonomen Stadtstaat, als eine mit Sonderrechten ausgestattete und an Sonderlichkeiten reiche Enklave mit Regeln und Ritualen, die ihnen schon immer fremd waren und es geblieben sind. Sie akzeptieren, dass hier seit kurzem wieder die Gesetze und Verordnungen beschlossen werden, denen sie unterworfen sind. Mehr nicht. Geliebt wird das neue Berlin nur von einer Minderheit, die wiederum aus einem Kaleidoskop von Minderheiten besteht, von denen die meisten kaum je in Verbindung zueinander treten. Die Angehörigen dieser Minderheiten aus dem Rest der Republik lieben sie, weil es heute nirgendwo in Deutschland leichter ist, Deutscher zu sein. Nicht, weil hier längst zu viele Menschen mit zu vielen verschiedenen Hautfarben, aus zu vielen verschiedenen Milieus, mit zu vielen verschiedenen Glaubensgrundsätzen, aus zu vielen verschiedenen Ländern leben, sondern weil sich im neuen Berlin die Spuren dessen, was sie wie der Rest der Welt noch immer mit dem Namen Deutschland verbinden, offener zeigen als andernorts. Gestern wie heute kommt niemand an den Rissen im Asphalt vorbei, aus denen Schritt für Schritt die Vergangenheit kriecht.
Also er kann nachher erklären, wie er das geschafft hat, dieses Buch auf 3 verschiedene Sprachen gleichzeitig herauszubringen. Aber ich werde jetzt ein klein bisschen aus der englischen Ausgabe lesen. Ever since reunification, critics have consciously or unconsciously made the same basic argument about Berlin, and based on the same basic premise. Namely, that while the city has once again become a major metropolis, it still lacks the comforts and diversions of a real or authentic world-class city. That measured by the standards of real world-class cities, Berlin is too dirty and unglamorous. Berlin's new buildings are not sufficiently grandiose. Its shopping districts are too provincial, and its nightlife is not exclusive enough. These self-appointed arbiters of taste celebrate the opening of a Michelin-starred restaurant in Schöneberg, the groundbreaking for a 5-star hotel in Potsdamer Platz, or the founding of a dance club in Mitte that caters exclusively to wealthy patrons. They point to Starbucks, Prada, and Tiffany's franchises as signs of urban renewal. This is a form of criticism that exposes its spokesman as just the kind of small-minded provincial people whose dominance they are ostensibly railing against. Nearly all criticisms of the New Berlin concern consumption. The only places rated highly livable are those that attract shoppers who can't or won't do without goods and services of a certain globally homogenous taste level. And the critics perceive progress when the urban infrastructure develops in a way that reflects their own material ambitions. It's quite amazing that the city has not only survived this, but also learned to live with it. Even in New Berlin, rich and poor worlds are divided. But businesses that sell claims of exclusivity, whether based on money or status, are still the exception rather than the rule. Though many cities try to hide poverty, Berlin's poor are not relegated to the fringes of society. In fact, they represent one of the pillars of society. Through their constant creation of improvised infrastructure, the poor help shape the city's development. Because the number of adventurers, migrants, students, and artists continues to rise, this continues to be true as things are reinvented and expanded upon. In Berlin's famous clubs, which have without exception risen from the ruins of previous world orders, people are never barred entrance because it's obvious from their clothes that they can probably only afford one drink. The sons and daughters of privilege from all over the world are easy to spot, left waiting at the doors to these clubs. They protest loudly, unable to comprehend or accept that there are places where their entrance isn't guaranteed. Berghain, Watergate, Tresor, Maria am Ostbahnhof, Cookies, White Trash, Weekend. The entrance into Berlin's venues and scenes isn't related to someone's place in the social pecking order. Instead, it's about what people in the scenes determine to be interesting, out of the ordinary, curious, different, criteria which are obviously in constant flux, changing just as fast as the peripatetic scenes jump from location to location. There's only one constant shared across all scenes. It's not about the power of free markets, but about the power of free thinking. For people with strong concepts and strong desire, which are two separate things here, Berlin offers the freedom to explore and enact those concepts, to build platforms, set up forums, develop ideas. At the same time, no one is left to sink or swim. Unlike in previous eras, Berlin no longer forces people to do anything. The city contents itself with a complementary role, serving as a clearinghouse, a facilitator. What that's led to is thousands of parallel worlds scattered across the entire city, all existing side by side. A modern marketplace of lifestyles that no single vendor can afford to corner, and which thus leaves the individual to decide on the one he or she deems best. Berlin was able to successfully reach this point because the city realized after 1989 that it didn't have to do anything, that after the fall of the wall, it was enough just to be. Forget bigger, faster, higher, farther. Forget setting records or being the best in the world. It's one of the great ironies of history that of all cities, this one, which ever since it was first made the German capital, has with deadly regularity given itself over to collective delusions of grandeur and paid dearly for it, has today become one of the last bastions of unfettered individual freedom.
Okay, also ich habe den Anfang gelesen und das Thema ein bisschen was aus der Mitte. Und ich werde jetzt noch vom Ende vorlesen. Auf dem Boden der Eingangshalle des Flughafens Schönefeld haben sich ein Mädchen und ein Junge niedergelassen. Die an den Griffen ihrer Rollkoffer und Rucksäcke befestigten Aufkleber weisen sie als Neuankömmlinge aus. Kaum merklich nicken sie sich zu und das Spiel geht los. Sie spielen leise, aber laut genug, um das sie umgebende Treiben zu übertönen. Denn hier nur gedämpft wahrnehmbaren Lärm der startenden und landenden Maschinen, die Gespräche der Menschen in den Warteschlangen vor dem Koffercheck, das Rattern der Anzeigetafel, auf der die Initialen der Metropolen Europas, Asiens und des Nahen Ostens so schnell verschwinden, wie sie aufgetaucht sind. Die Oboe spielt der Junge, die Violine das Mädchen. Johann Sebastian Bach, 8 Minuten lang die Ahnung von Ewigkeit. Erst als sich der Junge nach dem Ende der Darbietung daran macht, sein Mundstück abzumontieren, wagt das Publikum, das sich spontan gefunden hat, zu applaudieren. Zu groß war vorher die Angst, die beiden vorzeitig zu unterbrechen. Noch während sich auf der anderen Seite der Halle die Köpfe Richtung Tatort drehen, hat sich die Menge schon wieder verlaufen. Die Konzentration der Menschen gilt wieder den Lautsprecherdurchsagen, die von Verspätungen der Flieger aus Aleppo und Bastia künden. Was von außen wie von innen wie ein provisorisch errichteter Vorstadtbürokomplex erscheint, den seine offenbar selbst orientierungslosen Besitzer mit Schildern vollgestellt haben, gehört zu den großen Menschenverteilermaschinen der Stadt, der künftig größten von allen. SXF, TXL, THF, Schönefeld, Tegel, Tempelhof. Bald schon werden alle Codes des alten Berlin aus den Flugnavigationssystemen verschwunden sein. Berechnungen internationaler Tourismusbüros haben ergeben, dass Berlin im 21. Jahrhundert zur meistbesuchten Stadt Kontinentaleuropas werden wird. Diejenigen seiner Gäste, die mit dem Flugzeug kommen, werden ausnahmslos am neuen Flughafen Schönefeld landen. Nach dem Ausbau wird der Name der kleinen Brandenburger Gemeinde am Stadtrand, die ihn beherbergt, aus seinem Titel verschwunden sein. Für die Piloten wird dann nur mein einziges Kürzel für den Zielort Berlin stehen. BER, Berlin-Brandenburg International. Kommen tun die Menschen schon heute im Minutentakt. Aus Porto und aus Barcelona, aus Marseille und aus Zürich, aus Bergen und aus Malmö, aus Cluj und aus Blagojevgrad, aus St. Petersburg und Jekaterinenburg. Sie kommen, um zu urlauben, ihre Familien zu besuchen, ein Fest zu feiern für eine oder zwei Nächte. Manche, um zu bleiben. Mindestens ein Jahr oder für immer. Nachdem sich der Junge und das Mädchen bei ihren letzten verbliebenen Zuhörern bedankt haben, packen sie ihre Instrumente in den Koffer und machen sich mit dem restlichen Gepäck auf den Weg zum Terminalvorplatz. Sie dürften sich erst im Flugzeug kennengelernt haben. Bevor sie sich mit einer freundschaftlichen Umarmung trennen, höre ich, wie das Mädchen den Jungen nach seinem Namen fragt. Dann schlägt sie eine abendliche Verabredung an einem Ort vor, der zu ihrer gemeinsamen Darbietung nicht so recht zu passen scheint. Der Junge kennt ihn nicht, willigt aber ohne zu zögern ein. Eine halbe Minute lang schaut er dem Bus nach, der sie Richtung Stadt bringt. Dann kramt er sein Smartphone aus seiner Jackentasche und gibt die Adresse am Wriezener Bahnhof ein. Dort werden sie sich wiedersehen, irgendwann zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens, wenn die Kathedrale der Nacht ihre Pforten öffnet. Deren Wächter werden, wie in jeder Nacht zuvor und in jeder danach, keine Rücksicht auf die Hundertschaften der Gemeinde nehmen, deren Angehörige manchmal Stunden auf den Einlass warten, ohne jede Sicherheit am Ende aufgenommen zu werden. Die Wächter kontrollieren die Gesichter so streng, wie sie die Einhaltung des Kameraverbots überwachen. Alles, was ab dem Zeitpunkt geschieht, an dem sie die Auserwählten ins Innere entlassen, ist einzig und allein dem Moment vorbehalten. Die Außen- und Nachwelt hat keine Rechte an diesem Ort. Lange nachdem die Sonne aufgegangen ist, werden die Gläubigen nach dem selbst- oder fremdbestimmten Ende des Gottesdienstes in den Morgen hinausgespült werden, eine über 1000 Männer und Frauen starke, verwundete Armee Babylons. Manche werden sich nicht mehr erinnern können, wie sie auf diesen Straßen gelandet sind, woher sie kamen, wer sie sind. Manche werden sich ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung nicht mehr sicher sein. Andere ihre Mutter und ihren Vater anrufen und sich für immer von ihnen verabschieden. Der Rest wird zu seinen Söhnen, Töchtern, Freunden und Arbeitskollegen zurückkehren und Geschichten vom Licht und von der Finsternis, vom Krieg und von der Liebe erzählen, von Zeit und Raum und Leiber zerfetzerten Pässen, vom Martyrium und Erlösung. Die Kathedrale der Nacht lässt keinen ihrer Besucher unbeschädigt. Wer sich ihren spiegellosen Eingeweiden hingibt, hat das neue Berlin gesehen, in dem es nur eines zu verlieren oder zu gewinnen gibt. alles. Danke. Danke. Andi. Bitte? Achso, der Übersetzer interviewt jetzt mich, oder wie? Du bist... I think we gotta run the show here. Okay. Well, you gotta ask me questions now.
How did you manage?
Aber wir können auf Deutsch reden, ne?
Ja, können wir auch.
Ja. Ja, aber wenn ich wieder inviertlerisch rede, dann verstehst du mich wieder nicht.
Boah. Nee, also du musst.
Komm, Ali, wir brauchen deine Hilfe. wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns durch das Buch kennengelernt. Ich war auf der Suche nach einem Übersetzer, an den ich zwei Ansprüche hatte. Er muss erstens das Buch checken und er muss mich checken. Und ich habe das ein paar Leuten erzählt, die ich kannte, so in New York, die so auch im Büchergeschäft sind. Und dann hat mich eine Frau vom German Book Office New York angerufen, die Ricky Stock, die war die Frankfurter Buchmesse, die hat so einen Außenposten dort. Ja. Und die hat mich angerufen und die hat mir gesagt so, also wirklich genauso so. Okay, ich hab den Typen, der das übersetzt. Ich hab den Typen für dich. Ja. Und dann hat sie mir den Namen gesagt. Und ich kannte ihn nicht. Ja. Und ich habe natürlich, wie man das heute da gemacht, zuerst mal gegoogelt. Und da bin ich so mal da gesessen und dachte, holy shit. Also okay, letztes Buch mit dem Hunter S. Thompson, Guns N' Roses Biografie. Der passt zu dir, so. Und ich so, okay. Und ja, und als wir uns das erste Mal getroffen haben, ich habe dem Tim den Text geschickt per E-Mail. Und dann haben wir uns getroffen. Und ja, und dann haben
from this point you tell us. Ja, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, also ehrlich gesagt, scheiße, warum ist dieses Konzept mir nicht angefallen? Ich wollte es sofort klauen. Aber naja, der hat es schon gemacht und das war doch hoch. Also ich habe bis dann nur Romane übersetzt und ich würde so ein Projekt, also besonders, weil es über Berlin geht, niemals machen, wenn ich das also nicht total cool finden will. Und ja, ich finde, dass der ist total, ja, das hat mir einfach gut gefallen. Also der hat das, shit, you're laughing.
Es war insofern interessant, nee, weil der...
Entschuldige mich für mein grauenhaftes Deutsch. Also jedenfalls, es hat mir ganz gut gefallen und ich wollte es unbedingt machen, nachdem ich das gelesen habe.
Das Interessante war, wie wir dann zusammengesessen sind und halt zwei, drei Bier getrunken haben. Eben der Tim hat in den 90er Jahren in Berlin gelebt und hat ein ganz anderes Berlin-Bild als ich. Ne? Weil ganz andere Rahmenbedingungen damals noch, ja, ganz andere Erlebnisse, ganz andere Baustelle. Ne? Und wir haben uns dann natürlich viel darüber unterhalten, auch über unsere verschiedenen Berlin-Bilder und Zugänge und so weiter. Und haben der Text war sozusagen trotzdem der Common Ground, ja. Und der Tim hat das dann auch in der Einführung geschrieben, ja. Über dieses Berlin, das er kannte, ja. Du bist 1992, glaube ich, bist du hingezogen.
Genau, ja.
Und das hat mit dem, was heute los ist, überhaupt nichts mehr zu tun, ja. Aber der Text war dann doch, der Common Ground, weil, wenn ich sage, das größte Kompliment für mich, ja, das ist das, was uns in Berlin untergekommen ist, was ich für mich als größtes Kompliment empfinde, nämlich dass Leute, die wirklich dort geboren und aufgewachsen sind und bis heute dort leben, ja, von 20 bis 60 Jahre alt, die geben mir das beste Feedback, ja, die finden das total super, ja, also, weil, die sagen mir alle, okay, ja, du hast, ja, genau so. Ja, das habe ich mir alles selber gedacht, aber vielleicht hätte ich es nicht so aufschreiben können. Aber das ist für mich das größte Kompliment, ja, dass sozusagen die Einheimischen sind die größten Fans von dem Ding. Ja. Und die Kritik kommt, also was wir jetzt auf der Lesetour schon für Erfahrungen gemacht haben, die Kritik kommt mehr von den Zugezogenen. Ja.
Ich kann auch dazu sagen, trotzdem, ich habe, das war vor 20 Jahren fast, dass ich nach Berlin umgezogen bin, aber ich bin kein so nostalgisches Typ, ich sage nicht, naja, Berlin in den 90er, das war das Allerbeste, und ich bin auch ein großes Fan von dieser Blueprint, dieser Here is New York Buch, und ich fand es toll, dass der das nicht so wie E.B. White, der hat es gar nicht nostalgisch geschrieben. Also das geht um Berlin heute und das finde ich auch cool.
Danke. Na, ich wollte fragen, diese sehr dezentrale Strategie, jetzt kommt quasi ein Österreicher, schreibt den Deutschen ein Buch über ihre Hauptstadt und präsentiert es in New York auf Englisch. Und dann fliegt er wieder rüber, präsentiert auf Deutsch in 7 Städten, unter anderem in Cottbus, in Leipzig, in Berlin, jetzt in Wien, Ried, Salzburg, Wien. Und es kommt auch noch auf Französisch. Ist es schon erschienen eigentlich als E-Book?
Es gibt E-Book, also der Verleger, man muss, also auch nur sozusagen um diesen Hintergrund zu erklären, der Verlag, bei dem wir das herausgebracht haben, ist kein alles andere als ein klassischer Buchverlag.
Ja. Aber das wäre meine nächste Frage. Warum ist das, warum eigentlich nicht? Warum hast du so eine Do-it-yourself-Strategie eigentlich gewählt?
Das war aus dem Grund, ich habe, also wenn ich sage nur, wenn jemanden das wirklich interessiert, diese ganze Hintergrundgeschichte, dann wir machen gerade einen Tournee-Blog auf einer amerikanischen Website namens Publishing Perspectives, wo wir die ganze Geschichte aufgeschrieben haben. Ja. Ganz kurz erzählt, ja, ich habe mit 6 verschiedenen Verlagen gesprochen, 5 von denen wollten das machen, die wollten das im Herbst herausbringen, ja, also vergangenen Herbst, ja. Und alles ganz klassisch und kein Problem, und dann machen wir das Buch und dann, okay. Ja. Aber nachdem ich ja selber 7 Jahre lang Verleger war und das immer mit Buchverlagen, also auch Magazinverleger, aber ich habe einen ganz guten Insight gehabt, ja, wie über das Buchgeschäft und über das Verlagsgeschäft an sich. Ja. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich das sozusagen gepitcht habe, schon eine Zeit lang in Amerika gelebt, wo das Ganze mittlerweile vollkommen anders funktioniert, ja, wo diese, also nur, auch wieder nur ein Stichwort, das meistverkaufte Produkt von Amazon, ja, das meistverkaufte Produkt von Amazon ist wirklich mittlerweile ein riesiger Gemischtwarenladen, ja, das sind ja nicht mehr wie früher, also das meistverkaufte Produkt von Amazon weltweit ist der Kindle, ja, das ist der E-Reader, ja, und in New York siehst du Leute Bücher auf ihren Handys lesen, ja, und das ist ganz normal. Ja, es ist nicht so, dass das mittlerweile alle nur mehr auf E-Readern lesen, aber es gibt einfach gewisse Dinge, da merkst du einfach, okay, die sind in gewisser Hinsicht 10 Jahre, die nehmen Entwicklungen vorweg, ja, und die sind einfach schon ein bisschen weiter in der Hinsicht. Und ja, und ich habe sozusagen das auf der anderen Seite des Atlantiks kennengelernt und haben mir gedacht, okay, ja, und dann diese ganze Globalisierungsgeschichte, ja, das ist ein Buch über eine kommende Metropole, ja, die wird eben, wie gesagt, das steht ja auch im Text drin, das wird die meistbesuchte Stadt Kontinentaleuropas, ja, Berlin wird Paris überholen, wenn das alles so läuft,
ja. Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil die Strategie war, die Verlage haben dir das nicht bieten können, das zugleich multimedial.
Die Verlage hätten das ganz, ganz klassisch herausgebracht. Ja, so, und dann machen wir ein Ding und dann machen wir vielleicht noch eine Lesetour und so weiter, ja. Aber ja, ich wollte das Ding von Anfang an auf Englisch herausbringen in Amerika, ja. Ja, ich meine, das ist eh ganz nett, da ist in Österreich, ja, aber ich wollte sagen, okay, ich schreibe über Berlin, ja, und das ist eine weltweite Metropole und wird zu einer weltweiten Metropole und da muss man auch einen bescheidenen, aber also einen Global Approach haben, ja. Und damit verbunden, ich will mir meine Übersetzer selber aussuchen, ja. Ich will sagen, okay, ich habe vorher gesagt, ich habe für den Text jemanden gesucht, der den Text checkt und der mich checkt. Ja. Und so funktionieren Verlage halt nicht, ja, sondern die geben dann Übersetzer, ja, und so weiter und so fort. Ja, und dann diese ganze E-Book-Geschichte, ja, ist mir schon klar, ja, dass hier das im deutschsprachigen Raum bisher, dass das ein absolutes Randgeschäft ist, ja, aber hey, welcome to my world, ja, das ist eben, und du hast manchmal mit Leuten gesprochen, wo du denkst, okay, ja, es ist 1973, so läuft's und nicht anders, ja. Und da kommen uns bei mir genau an den richtigen, weil das haben sie mir vor 10 Jahren mit dem Magazin auch schon erzählt, ja. Und insofern, und dann war die Entscheidung da, entweder, also ich wollte es nicht klassisch herausbringen, ja, ich wollte das so durchziehen, wie ich ging, und dann habe ich eben nicht do it yourself, ja, sondern einen kleinen Verleger, den ich persönlich kannte, den ich über alles schätze, den Clemens Marschall, aka Rocco Anal, der ein unglaublich gutes Magazin herausbringt in Wien, das leider nur zweimal im Jahr erscheint, weil für mehr reicht die Kraft nicht, namens Rocco's Adventures. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, das machen wir gemeinsam. Ja. Das ist kein klassischer Buchverlag, aber es ist auch nicht, was man in Amerika Vanity Publishing nennen würde. Ja, das ist eben auch nicht. Ja. Sondern wir haben uns bewusst einen kleinen Partner gesucht, mit dem man es aber, wo man selber die komplette kreative Kontrolle haben und selber bestimmen können, wie eben dieser Global Approach aussieht. Ja. Und bei aller Bescheidenheit, nachdem sie diese so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, ja, wir sind jetzt bei Thalia Österreich in den Systemen drin, wir sind in Thalia Deutschland in den Systemen drin, und dieser langsame Grassroots Approach, ja, den wir da haben, der langsam aber sicher, ja, und da ist ja zum Beispiel diese Veranstaltung ein Teil dessen, der langsam aber sicher kommt das in Fahrt. Ja. Und nachdem wir nächsten Monat haben wir 6 Stationen in ganz Nordamerika. Ja. Wir präsentieren in Chicago, Minneapolis, Los Angeles, Toronto, Ottawa und so weiter, wo dann wieder das Französische ins Spiel kommt und so weiter und so fort. Ja. Und
das wird ja auch jetzt ins Spanische und ins Portugiesische übersetzt.
Ja, es wird in 3 Monaten auf Portugiesisch erscheinen, also ins brasilianische Portugiesisch, muss man dazu sagen. Und am 9. Dezember 2012 erscheint die spanische Version.
Warum das Pseudonym?
Bitte?
Das Pseudonym, warum der Namenswechsel?
Also mein Penname, ja. Auch ganz einfacher Business-Hintergrund, ja. Ich wollte... Als klar war, dass ich nach Amerika ziehen werde, habe ich mit Menschen aus dem Verlagsbusiness so gesprochen und die haben mir gesagt, okay, Alter, du hast 2 Möglichkeiten. Ja. Du kannst weiterhin der Klaus Stimeda sein, der unter diesem Namen Bücher auf Englisch veröffentlicht, dann wirst du rein wahrnehmungstechnisch insofern ein Problem haben, weil der Markt dort in Nordamerika so aussieht, dass 3% aller in Nordamerika im Handel, also nicht in Nordamerika, in den USA, 3% aller in den USA erhältlichen Bücher stammen aus Übersetzungen. Und wir reden hier nicht von Literatur. Ja. Nur 3% von allen im Handel in den USA, im Buchhandel in den USA erhältlichen Büchern stammen aus Übersetzungen. So, ja. Wenn du jetzt deinen Namen hast, der dich sozusagen gleich mal als übersetzten Autor identifiziert, could be a problem. Ja. Oder du machst das, was jeder macht, ja, du suchst dir einen Penname, ja, wo kein Amerikaner auch nur einmal nachfragt, wenn er das Buch in der Hand hat, wer ist es, woher kommt der, ja, sondern einfach, okay, und that's when I came up with the ich bin dann einfach damals nur mit dem in Wien mit dem Michael Frank, der mein ewiger Mentor ist. Also vielleicht kennt ihn ein paar von Ihnen, das war der langjährige Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Mittlerweile pensioniert, ja, das war ja immer mein Papa. Ja. Und der Michel ist über ein paar Gespritzte so draufgekommen, okay, vergiss alles so Künstlernamen, sondern okay, ganz einfach. Josef ist mein zweiter Vorname. Martin ist der Mädchenname meiner Mutter. Und Tim ist einfach die Kurzform von uns, Jimeda. James Tim. Fertig.
Wie gefällt Ihnen das? Na, vielleicht nur an der Stelle. Brennt irgendjemandem jetzt schon was, eine Frage unter den Nägeln sozusagen? Gibt es eine Frage aus dem Publikum?
Ich bin gelernter Journalist. Ja. Das Originalmanuskript war doppelt so dick und ich habe dann einfach die Maßstäbe an mich selber angesetzt, die ich früher an meine Redakteure beim Datum angesetzt habe. Und was da jetzt drin steht, ist die absolute Essenz. Ja, da ist einfach kein überflüssiges Wort dabei. Und ja, das ist es. Ja. Mir ist schon klar, es ist insofern, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diese Frage stellen, weil es kommt ab und diese Frage wird uns nur in Europa gestellt. Ja. Also dieses... Nein, ich meine nur dieses ich darf das sein, dass das ein Buch ist. Ja, weil wie gesagt, ja, das Schöne ist, wenn man gelernter Journalist ist und das ist ja nicht Fiction oder sonst was, ja. Und ich glaube, wenn man dem Ding einen Vorwurf nicht machen kann, dann ist es der, dass es schwabelt. Ja. Und es gibt insofern, glaube ich, schon einen Unterschied sozusagen im Zugang zu dem Ganzen, weil wie gesagt, also diese Frage wird uns nur hier gestellt, wird uns eigentlich nur in Österreich gestellt. Die wurde uns nicht mal in Deutschland gestellt.
Es geht auch darum, dass diese Blueprint sehr kurz ist. Also diese E.B. White, Harris New York, ist auch nur 10.000 Wörter.
Ja, aber wie gesagt, das Originalmanuskript war doppelt so lang. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, was ich drinstehen haben möchte, ja, von dem, was witzig ist, das ist die absolute Konzentration der Konzentration sozusagen. Ja. Und dafür braucht man genau diese Anzahl von Worten. Und das war auch das Lustige, dass im Endeffekt ja, ist dann fast aufs Wort genau dieselbe Anzahl von Worten herausgekommen, wie im Blueprint. Ja. Also war auch eigentlich es war interessant.
Ja.
Ja. I didn't buy this shit.
Dieses Interesse in New York bei der Lesung, ihr habt ja das irgendwo in Manhattan präsentiert und es war sehr gut gefüllt, es sind Leute weggeschickt worden, habe ich auf deiner Seite gelesen.
Ja, es ist die Feuerwehr hat angedroht, die Bude zuzumachen, weil sie wegen Sicherheitsgeschichten und so weiter. Also das war ziemlich geil. Ja. Das war echt ziemlich geil. Weil das hat alle überrascht. Ja, also wir haben natürlich geschaut, dass wir ordentlich Promotion machen und so weiter. Aber im Endeffekt sind dort 120 Leute da gestanden und nochmal 2 Dutzend wollten rein und konnten aber nicht mehr rein. Und ja, wir spielen ja viel von diesen Geschichten über Facebook und so, ja, da kann man diese Bilder sehen und das hat uns doch ziemlich geflasht. Ja.
Aber was waren das für Leute? Wie kann man sich das vorstellen? Sind das ausgewanderte Deutsche, die sich von dir jetzt...
Man kann sagen, also 50% waren entweder ausgewanderte Deutsche oder Amerikaner, die zu irgendeinem Zeitpunkt einmal in Berlin gelebt haben. Ja. Und die anderen 50% waren einfach Amerikaner, die sich für Berlin interessieren. Ja, die so dieses, okay, was ist da jetzt so hip dran und was ist da jetzt so cool dran? Und ja, also es war eine logische Mischung eigentlich. Ja. Also wir hatten da genau die Leute, die wir ansprechen wollten, ja, die sowieso Interesse daran haben, weil sie irgendeine Art von Bezug dazu haben. Und die Leute, die einfach nur neugierig sind. Ja. Äh, was, ich meine,
alle wird der Stadt erwähnt.
Nein, was New York angeht, also was New York angeht, ja, weil Amerika ist sicher nicht New York, aber man merkt dieses, in New York gibt es eine gewisse Nostalgie für das New York der 70er und 80er Jahre. Ja, diese ganzen Geschichten, so Lower East Side und so weiter. Ja, und es gibt mittlerweile so eine Generation in Amerika, die diese ganzen Geschichten kennt, ja, aber die ganzen traditionellen alten Künstlerviertel und alles war billig und man konnte machen, was man wollte und es gab eben diese Freiräume und man konnte rauchen und saufen und exzessiv leben, wenn man wollte und wenn man nicht wollte, dann nicht, ja. Und mittlerweile ist Manhattan halt ein Reichenghetto, ja. Und diese anderen Szenen werden immer mehr an die Wand gedrückt, ja, und ja, das ist, da gibt's so eine, okay, da so, now it's Berlin, ja, das ist like the cool place to be, ja, wo alles billig ist und überall darf man machen, was man will und das hat so einen, dieser arm aber sexy Approach, ja, und eben gerade dieses Exzessive, ja, und wenn man heute in den meisten amerikanischen, wenn man in einer typisch amerikanischen Stadt lebt, ja, und New York ist immer noch keine typische amerikanische Stadt, aber es ist schon ziemlich eingeschränkt, ja, was individuelle Freiheit angeht. Ja. Und es ist sauteuer, ja, es ist irrsinnig, man muss dort jeden Tag kämpfen, um zu überleben. Und für die ist Berlin so, fuck, ja, da legt man viermal im Monat auf und dann kann man wunderbar leben, ja, dann bleibt am Ende des Monats sogar noch Geld übrig, ja, und es ist immer noch so, ja, es ist natürlich jetzt eben Gentrifizierung und so weiter Riesenthema, aber ja, das ist so dieses nicht mal nicht romantisierte Bild, ja, das die Amis von dieser Stadt haben, ja, es ist genau das, über was ich versucht habe zu schreiben. Ja. Ganz ehrlich? Ich wäre dort untergegangen. Eben, lustigerweise genau aus den Gründen, die da drinstehen. Ja. Es ist billig. Du kannst wunderbar mit 1.000 Euro im Monat hast du eine halbwegs okay Wohnung. Ja, du kannst jeden Tag saufen gehen. Ja. Du kannst dich gehen lassen in einer Art und Weise und am Ende des Monats bleibt trotzdem noch Geld über. Ja. Und wenn man ein Mensch ist, der sich immer noch ziemlich schwer tut, jegliche Art von Versuchen zu widerstehen, dann ist das der falsche Ort. Ja. Also ich wäre dort untergegangen, ja. Weil ich hätte dort nichts mehr, ich will ja arbeiten und Bücher schreiben und als Journalist arbeiten und produktiv sein, ja. Aber wenn du an einem Ort lebst, ja, wo alles super leicht hergeht, ja, der Alkohol, die Drogen, die Frauen, ja, dann stehst du irgendwann vor der Auswahl, okay, entweder ich gehe da jetzt raus, ja. Also ich bleib drin und dann saufe ich buchstäblich ab. Ja. Oder ich begebe mich an einen Ort, ich suche mir sozusagen bewusst einen Ort, der mich in eine Zwangsjacke steckt. Ja. Das war's für mich. Ja. Und nachdem ich schon vor 12 Jahren mal eine Zeit lang in New York gelebt habe und habe ich gewusst, okay, da darfst du nicht spülen. Ja. Das ist, wenn Berlin, ich habe ja geschrieben, Berlin alles verzeiht. Das war eben genau mein Problem. Ja, du konntest das machen, du konntest dich aufführen, wie du wolltest. Du bist nicht, they let you get away with murder. Ja, wie der Amerikaner sagt. Und New York verzeiht nichts. Ja, und das ist für Leute wie mich ist das ganz gesund. In jeder Hinsicht. Wenn mir jemand anderer die Frage gestellt hätte, hätte ich sie nicht so beantwortet. Ja, aber das ist der Nagel Martin, wir sind mit gemeinsam in die Schule gegangen und den liege ich nicht an. Ja. Danke fürs Kommen übrigens.
Das ist vielleicht eher bei meiner hastigen Einführung überhaupt nicht dem Kepler Salon gedankt mit dem Team von Iris Meyer, dass wir da heute überhaupt sein dürfen. Dem Alex für die Bewerbung dieses Events.
Genau. Das hätte ich sowieso noch gemacht, aber gibt's noch Fragen? Bitte.
Wie wird jetzt die andere Version, also wenn ein Amerikaner nach Berlin kommt und da so viel auch eventuell Freiräume erlebt, wie er damit umgeht? Ist es ähnlich dann sozusagen, die Zwangsjacke fällt ab? So, if you come from New York to Berlin, how do you see the life in Berlin? So do you feel free, or like he explained, he's this way going to New York?
New York doesn't function like a straitjacket for me.
Okay, so that's his point of view.
Yeah.
Okay.
Warum bist du weggegangen dann wieder aus Berlin?
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich wollte unbedingt versuchen, so Journalist zu werden. Und das wäre nicht möglich. Also auf Deutsch könnte ich das niemals machen. Und ja, ich wollte eigentlich nicht weg von Berlin, aber ich wollte was anderes versuchen.
Und dein Einstieg als Übersetzer war ja mehr als
rein
zufällig.
Ja.
Du hast mir die Geschichte heute, wir haben uns ja heute erst kennengelernt, persönlich, ich habe mir die Geschichte erzählt und die ist eigentlich gut. Ja. Also ich bin ja immer fürs Anekdotische. Kannst du erzählen, wie du Übersetzer geworden bist? Oder?
No, you tell it. Yeah, you can tell it in English. Okay, der Tim ist ja kein Diplom-Übersetzer, sondern sozusagen ein Self-Taught. Und er hat mir jetzt das allererste Teil, das er übersetzt hat, vom Deutschen ins Englische, war, er ist beim, damals als der Hunter Thompson noch gelebt hat, ist er bei ihm in der Küche gesessen, da in diesem legendären Compound, da in Woody Creek in Colorado. Und da ist der Hunter Thompson zu ihm gekommen und hat gesagt, da steht so ein Porträt im Spiegel. Ja? Und er kann doch Deutsch und er soll das doch bitte übersetzen. Ja? Und das waren die ersten paar Worte, die er vom Deutschen ins Amerikanische übertragen hat, weil ein Porträt im Spiegel vom Hunter Thompson am Küchentisch von Hunter Thompson, weil der das seiner Frau vorlesen wollte. Und ja, und also spätestens nachdem er mir die Geschichte erzählt hat, haben wir gedacht, du bist mein Übersetzer.
Und jetzt lebst du von Ghostwriting, kann man das so sagen? Es sind Ghostwriting-Bücher gewesen, die du da geschrieben hast. Für.
Arbeite als Journalist und unterrichte auch Journalismus an der New York University und habe ein eigenes Buchprojekt auch dazu. Also.
Vielleicht eine Frage, ich wollte dir zuerst einen Roman unterstellen, aber was interessiert den rückemigrierten New Yorker an der Punk-Szene der DDR?
Als ich in Berlin ankam, ich habe für ein Semester an der Humboldt-Uni unterrichtet, ja, Englisch, und das ist eine lange Geschichte. Ich konnte kein Wort Deutsch und ich bin in der Englischfach gelandet und in diesem Fach gab es so viele Leute, die damals in 92, es gab jede Menge Leute aus der Dissidenten-Szene oder Underground-Szene und die hatten auch die erste Reihe von Berliner Clubs aufgemacht, beziehungsweise so dort gearbeitet. Und als ich mich dann in der Stadt verliebt habe und unbedingt bleiben wollte, die haben gesagt, ja, also, du bist ein musikbegeisterter Mann, du kannst bei uns anfangen als DJ. Und also ich habe diese Leute seit 20 Jahren jetzt gekannt und ihre Geschichte hat mich immer fasziniert und ich wusste das, also schon vordem ich wusste, dass ich ein Journalist oder Writer werden würde, wollte ich diese Geschichte an mein Landsleute verbreitern. Oder.
Okay. Wirklich? steckt da keine Frage mehr dahinter.
Ja,
genau.
Yeah. We're going to a bar?
Okay, erstens, vielen Dank fürs Kommen. Ja, es war super nett in einer super geilen Venue. Ja, ich kannte das ja nicht da. Ja, also vielen Dank an die Kepler Salon Menschen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an den Alex von der Buchhandlung Stelzer am Hauptplatz, der einer der ersten war, die das Buch in den Buchhandel übernommen haben, noch bevor es der Thalia in sein Programm aufgenommen hat sogar. Also danke nehme ich vielmals. Man kann das Ding jetzt auch kaufen. Wem es zu dünn ist, der soll es einfach liegen lassen bleiben. Und nein, im Ernst, vielen Dank fürs Kommen. Und wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, wie gesagt, wir trinken eine 10er Glas Wein oder 2, 3, 15 und dann schauen wir weiter. Danke.
Ich bedanke mich auch.